So, man kann oder man weiß gar nicht, was man sagen soll. Eine Regentreff-Legende. Freut euch auf Robert Stein.
Ich habe gesagt, mach's kurz, aber das war jetzt doch etwas. Einen schönen guten Tag. Hallo, liebe Freunde. Das ist keine Cola, das ist ein Jack Daniels. Ich habe leicht einen sitzen. Also ich bin nicht intoxicated, aber das ist quasi taktisch. Sollte ich irgendwas Delegitimierendes sagen, berufe ich mich auf nicht unzurechnen, also nicht zurechnungsfähig. Aber wer weiß, was ein Radler bei mir auslöst, kann sich vorstellen, wie ich mich fühle. Und ich habe noch etwas da. Sollte nämlich das Demokratiekommando hereinstürmen, habe ich sogar den Bademantel hier hängen. Geschenk von einem unserer Fans. Ja, ich grüße euch. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin genauso aufgeregt wie 2003. Wird man eigentlich gar nicht glauben, aber das ist jedes Mal eine Herausforderung, eine Challenge, eine tolle Aufgabe auch. Und eigentlich bin ich genau da, wo ich gerade sein soll und will. Alles, was ich an Talenten oder Fähigkeiten im Leben mitgekriegt habe, das bündelt sich immer genau hier. Und wie immer habe ich gerade eben noch die letzten Bilder reingeschoben. Ihr müsst es jetzt so vorstellen, jedes Jahr, Anfang Januar ungefähr, Februar, kriege ich einen Anruf aus Regen. Ah, Robert, was ist denn dein Vortrag heute, dieses Jahr? Und ich so, okay, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was bis dahin passiert. Ja, schreib irgendwas und ich brauche was für den Flyer. Und dann habe ich mir dieses Jahr ausgedacht, die Methoden der Propaganda, weil da wird es bestimmt einiges zu sagen geben bis zum Ende des Jahres. Genauso ist es auch und normalerweise dauert es immer so 2-3 Monate, bis ich die Vorbereitung alles habe. Und dieses Jahr habe ich tatsächlich erst vor einer Woche angefangen. Ich hatte einfach keinen Bock. Ich kam nicht dazu. Ich konnte mich in diese Themen nicht hineindenken. Das war irgendwie alles, ihr wisst ja, was wir sonst noch machen, den ganzen Tag in diesen Themen. Und dann habe ich jetzt aber die letzten Tage doch alles reingeklopft und das ist so ein Potpourri aus diesen verschiedenen Propagandamethoden, aktuelles Zeitgeschehen und vielleicht ist es aber auch so ein bisschen wie eine Predigt. Ich habe das zu Hause erzählt, um Gottes Willen sagt es nicht. Lasset uns beten und schon geht die Hälfte raus. Nein, es wird ein Vortrag sein, wo ich keine Ahnung habe, wo es hinführt. Ich kann es euch echt nicht sagen, was am Schluss dann als Quintessenz dabei rauskommt. Ich habe eine vage Idee, was es sein könnte. Und der erste Teil ist so, die harten Fakten, Politik und alles, was hier so unter Zeitgeschehen bestimmt. Aber im zweiten Teil gucken wir dann natürlich auf die Dinge, die mich schon immer fasziniert haben, worüber ich eigentlich seit über 20 Jahren hier spreche. So das große Bild darüber hinaus, wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Oder vielleicht auch, sind wir allein oder nicht? Also all diese Dinge, die werden sich hier reinmischen in das Ganze und je nach meinem Intoxikationsgrad wird es besser oder schlechter werden. Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Letztendlich muss ich eine kleine Warnung vorausschicken. Ob ihr euch dessen bewusst seid, was da auf euch zukommt. Ja. Ich sage immer spaßhalber ohne Gleitmittel. Ja. Das kann auch heftig werden. Das kann auch wehtun ein bisschen. Aber letztendlich ist dieses Bild natürlich ein Sinnbild für die Gedanken, die uns alle beschäftigen, schon seit langer, langer Zeit. Also die blaue Pille, du wachst in deinem Bett auf und alles ist so, wie du es haben möchtest und alles ist easy peasy. Oder du schluckst die rote Pille und wir gucken in den Kaninchenbau hinein, ganz tief hinein. Und jeder, der sich da schon mal aufgemacht hat, und ich denke mal, da gehört ja alle dazu, also einer unserer Gäste hat es die hochqualifizierten Ausnahmen mal genannt. Ja. Ihr seid die hochqualifizierten Ausnahmen. Der Bruch in der Regel. Ihr habt bestimmt da schon reingeguckt, was hier alles auf unserer Welt passiert. Und natürlich ist es schwierig, jetzt hier eine allgemeingültige Aussage zu machen. Das kann ich ja gar nicht, weil erstens ist es nur meine subjektive Sicht. Mein Filter hat das alles zusammengepackt. Die Dinge, die ich erfahre, die ich erlebe, alles das, was für mich wichtig war, fließt hier rein. Und für euch ist natürlich auch jeder Einzelne auf einer ganz anderen eigenen Situation. Jeder hat seine eigenen Filter. Das eine Bild triggert den anderen nicht. Und dann kann jemand meine Nase nicht leiden oder sonst irgendwas. Jeder von euch hat seine eigene Wahrnehmung und daraus wird natürlich dann auch ein Gesamtkonstrukt hier. Aber worauf ich hinaus will, ist, was passiert hier eigentlich? Ist das alles Zufall, was wir hier erleben? Gibt es einen großen Plan? Wir haben Armut, Umweltzerstörung, Krankheit, Kriege, eine ungleiche Verteilung aller Ressourcen hier auf diesem Planeten. Ein Großteil der Menschheit hat überhaupt keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und geschweige denn Kanalisation. Also für den größten Teil der Welt ist es eigentlich beschissen, buchstäblich hier. Ja? Und nochmal die Frage, was passiert hier? Oder auf Deutsch, Neudeutsch, what the flying fuck? Was passiert hier? Und ich glaube, wir sind uns ziemlich einig, dass wir auf eine Situation zusteuern, die läuft auf eine große Veränderung hinaus. Und jeder, der mit einem IQ ausgestattet ist, überhalb der Zimmertemperatur, wird wohl erkennen, dass hier gerade jetzt vielleicht nicht mehr so easy ist in Zukunft, in naher Zukunft. Und alle politischen, wirtschaftlichen, auch die gesellschaftlichen Verwerfungen in unserer Zeit, die sind in meiner Wahrnehmung die Zuckungen von einem System, das den Zenit jetzt überschritten hat. Das sich quasi selbst überholt hat und es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis die großen Umwälzungen, bis die jetzt dann anfangen, bis die auf uns zukommen werden. Kurz eine Zahl. Die weltweiten Militärausgaben, die sind 2024 auf eine neue Rekordsumme gestiegen. Insgesamt sind wir jetzt bei 2,7 Billionen US-Dollar. Das ist ein Plus von immerhin 9,4% zu 2023. Und das ist der höchste Anstieg seit dem Ende vom Kalten Krieg, wobei natürlich die Haupttreiber von dieser Entwicklung ganz klar die Kriege in Gaza und in der Ukraine sind. Die USA, China und Russland sind die Länder mit den höchsten Ausgaben, gefolgt von Deutschland. Da sind wir immerhin noch auf Platz 4. Yeah, auch wenn wir sonst komplett abgehängt werden, kein Applaus. Nein. Ich weiß, was gemeint ist, aber. Also wir haben es hier, USA ganz vorne, 997 Millionen, also das ist jetzt nur das, was Militär ausgibt, die ganzen Geheimdienste und alle anderen Institute, Homeland Security und was es da alles gibt, ICE und so weiter. Also die sind ungefähr 1,3-1,5 Billionen Dollar allein Sicherheitsausgaben. Und interessant dabei ist der kleine rote grüne Kreis hier, 38 Milliarden, das ist die Veränderung im Vorjahr in Prozent. Ganz klar Russland, ne, die sind im Krieg, was die aufrüsten ist klar, aber wir haben in Deutschland immerhin jetzt ganz schön dazugelegt. Deutschland hat jetzt ein Militärbudget von 88 Milliarden US-Dollar und hier nochmal eine Verteilung von den Ländern auf der Welt, wie sich es eben spiegelt. Ganz oben China, USA, gefolgt von China und alleine USA hat genauso viel Militärausgaben wie die 10 nächsten Länder auf dieser Liste zusammen. Also wir sehen eindeutig, wo da der Schwerpunkt liegt in der jetzigen Zeit. Letztendlich war das aber die letzten Jahrzehnte auch so, nur die Anzahl, die Summen sind halt massiv gewachsen. Und dann springen wir gleich mal hinein auf diese Frage, die ein Herr Sarrazin im Jahr 2011, glaube ich, gestellt hat. Ich glaube, von 2011 ist sein Buch, 14 Jahre ist es her. Und ich habe vor kurzem ein Interview von ihm gehört, der gesagt hat, ich hatte ja keine Ahnung. Also seine Befürchtungen sind um einiges übertroffen worden. Schafft sich Deutschland ab? Mei, vielleicht, wenn wir kurz in meine Heimat gehen, vor wenigen Tagen. diese Anlage kommt es noch viel besser. Ich bin 13 Kilometer Luftlinie davon entfernt aufgewachsen. Ich habe als Kind die Türme wachsen sehen. Ich erinnere mich, dass mein Vater uns gezeigt hat, als die Türme immer höher wurden, von 76 bis 84 wurde das gebaut. Ich bin Jahrgang 70, also eine meiner Kindheitserinnerungen. Aus meiner Kernfamilie arbeiten zwei Leute da und ziemlich eng verbunden natürlich dann mit diesem Thema. Und das muss ich sagen, es schmerzt mich nicht in dem Sinn, wie es manche Leute vielleicht schmerzt, weil ich denke, ein Gramm Plutonium weniger ist ein gutes Gramm Plutonium. Also da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber wir sollten vielleicht die Dinger abschalten, nachdem wir was anderes haben. Ne? Das wäre vielleicht der sinnvollere Weg gewesen. Aber so rum ist es natürlich ein ganz klares Zeichen von dem, was hier passiert. Und in der Welt stand da vor kurzem ein sehr interessanter Artikel. In einem Kommentar zieht da die Welt eine provokante Parallele zur Sprengung der Buddha-Statuen von Bamiyan in Afghanistan durch die Taliban im Jahr 2001. Wir wissen, als damals die Taliban übernommen haben, haben die diese religiösen Buddha-Statuen 2000 Jahre alt gesprengt. Und in dem Kommentar steht, es geht hier eben nicht um Religion, sondern um Symbolik. In beiden Fällen markiert die Zerstörung den willentlichen Abbruch kultureller Kontinuität, dort der Kunst, hier der Technik, so das Blatt. Die Sprengung in Schwaben werde als sichtbarster Akt eines politischen Projekts des deutschen Atomausstiegs interpretiert. Man zerstöre ein materielles Zeugnis einer Hochkultur, der Ingenieurskunst, die Deutschland definierte. Die Parallele liege im Gestus der Vernichtung, wo etwas steht, das die eigene Erzählung stört, wird es entfernt. Und ich finde, das trifft das eigentlich ziemlich gut. Also es war überhaupt keine Notwendigkeit, die Dinger zu sprengen, mal abgesehen davon, selbst wenn sie jetzt stehen bleiben würden, das Kraftwerk ist seit Jahren inaktiv. Also die entscheidenden Komponenten sind schon vor Jahren zersägt, zerschnitten und abgebaut worden. Selbst wenn die Türme stehen bleiben würden, bräuchten wir wieder 8 bis 10 Jahre, um das Ding überhaupt aufzubauen. Wir bräuchten 15 Jahre fürs Planfeststellungsverfahren. Also das Thema ist letztendlich durch, aber ein sichtbarer Ausdruck der Ideologien, des Geistes, der in unserem Land schwebt. Und ich habe auch noch ein interessantes Zitat gefunden oder eine interessante Aussage von einem, der zu uns gekommen ist, ein Neuankömmling, aber ein wirklich gut ausgebildeter, hochgebildeter Neuankömmling. Der Titel dieser Schlagzeile aus der Welt von vor ein paar Tagen lautet: Warum ein indischer Astrophysiker Deutschland den Niedergang attestiert. Der Inder Mayuk Panja ist Doktor der Astrophysik und lebt seit 9 Jahren in Deutschland. Bei seiner Ankunft habe er die Bundesrepublik an der Weltspitze verortet, sagt er. Heute sieht er sie im Niedergang. Das habe viel mit einer moralisierenden Minderheit zu tun. Und in den vergangenen 9 Jahren hatte ich die unglaubliche Möglichkeit mitzuerleben, wie sich ein erstes Weltland auf der Schwelle zur Supermacht durch eine Reihe politischer Fehlentscheidungen, von denen jede auf weitere Selbstkastration zielte, selbst verzwergt hat. Er fühle sich schlecht für hart arbeitende, ehrgeizige Deutsche, insbesondere jene, die hart gearbeitet haben, um das Land aufzubauen und jetzt zusehen müssen, wie alles von einem Haufen moralisierender, privilegierter Idioten ruiniert wird. Jetzt dürft ihr klatschen. Der hat Applaus verdient. Also wenn jemand von außen kommt und uns den Spiegel vorhält, dann sagt das schon ziemlich viel. Ja? Wenn wir vom Erste Weltland, Industriestandort, Vorbild, Leuchtturm mehr oder weniger, ja? Powerhouse Europa, dass wir dann plötzlich hier verzwergt werden, das ist natürlich dann schon eine krasse Feststellung. Und es gab vor 10 Jahren gab es Menschen, die damals zu Beginn der Flüchtlingskrise gesagt haben, ja, in 10 Jahren wird man Merkel dankbar sein, hat einer gesagt, ein Herr Bauböck. 10 Jahren wird man Kanzlerin Merkel dankbar sein. Länder, die ihre Tore für Flüchtlinge öffnen, werden auch wirtschaftlich profitieren, sagt der Migrationsforscher Rainer Bauböck. Steile These. Ob er in seiner Vorhersage auch gesehen hat, dass unsere Polizei jetzt wieder in Ritterrüstungen unterwegs ist, als Stichschutz. Die gehen nicht zu Halloween, ist kein Scheiß. Sind nicht alle Polizisten so drauf, aber wenn es zu schweren wenn es zu Brennpunkten geht oder so, dann zieht die Polizei das Ritterhemd an. Wir werden dankbar sein, Frau Merkel. Liebe Frau Merkel, vielen, vielen Dank. Am Anfang jetzt ein paar so, quasi ein bisschen Nabelschau jetzt am Anfang. Ja? Eine Quelle von der Süddeutschen, manche sagen auch Alpenpravda dazu, vom Oktober 25. Hier sehen wir die Entwicklung des Schuldenstandes der Stadt München. Die schwarzen Balken sind von 2014 bis 2018 und grün ist dann 19 bis jetzt. Und oben hat jemand geschrieben als Kommentar, das ist wirklich ein Witz, wer den Spruch geprägt hat, dass den Sozialisten der Sand ausgeht, wenn man ihnen die Wüste anvertraut, hatte nicht auf der Rechnung, dass es überhaupt möglich ist, ausgerechnet München herunterzuwirtschaften. Und ich meine, wer das mitgekriegt hat, die zweite Stammstrecke in München, für eine Röhre sind wir jetzt bei 7 Milliarden ungefähr. Bauzeit wahrscheinlich 2037 Ende. Und die bauen schon seit, keine Ahnung, China baut in der Zwischenzeit eine Leiter zum Mond wahrscheinlich oder so. Oder was auch wirklich ganz krass war, das war vor wenigen Tagen, es gab einen renommierten Karikaturpreis, da werden Preise vergeben, ich glaube über 2.000 oder 4.000 Euro für politisch tolle Bilder. Und welches Bild hat gewonnen? Das Bild hat den Titel Erschießungskommando. Und man sieht hier zwei Bewaffnete mit einer AfD-Armbinde in Anlehnung an eine Armbinde aus längst vergangenen Zeiten. Und die Sprechblase oben, vielleicht hätten wir mehr für den Erhalt der Demokratie tun sollen. Jetzt wart doch mal ab. Ich habe noch einen besseren Cartoon gefunden. Wir führen jetzt eine Liste von politisch gefährlichen Personen, damit sich sowas wie in der Nazi-Zeit nie wiederholt. Aber ist das nicht genau das, was die Nazis... ...2020 im August war ich in Augsburg auf einer Demo, Corona-Demo, gerade so, ich glaube, das war die erste große Berliner Demo von Ballweg, hat schon stattgefunden und dann ging es irgendwie so richtig los, dieser Groll in uns allen. Und ich stand da und spreche mit einem und plötzlich höre ich hinter mir so, Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Und ein Polizist steht auf die Bühne, sagt dann, das war jetzt ja nur ein Witz, aber ich bin wirklich von der Polizei, Bernd Bayerlein, ich kenne ihn gut, schon mal öfters getroffen und gerade jetzt vor kurzem hat man ihn dauerhaft aus dem Beamtenstatus entfernt, sämtliche Pensionsansprüche weg, bestraf einen, erzieh Hunderte. Ihm geht's gut, also macht euch jetzt, der hat sein ganzes Leben neu ausgerichtet und hat eine neue Ausbildung gemacht und hat eine ganz neue Berufung jetzt und ich bin mir sicher, er würde das auch wieder machen, aber ihr seht, was passiert, wenn jemand, der im System ist und dann sagt, Moment, ich habe hier eine legitime Frage. So schnell kann das gehen. Und dann noch zwei kurze Videoclips über den geistigen Zustand in unserer Gesellschaft. Und ich will es gar nicht abwertend machen, sondern einfach nur, wie sich manche Menschen beschäftigen. Das eine ist Hobbyhorsing. Das ist ein unglaublicher Trend. Wo sehr viele junge Menschen in Wettbewerben wirklich da sich duellieren und auch wirklich, also ich muss schon sagen, gerade mal ausgetretenes Pferd, habt ihr das gesehen, ne? Und ich meine auch von dem Standpunkt der Beschäftigung her, also ich bin mir sicher, die Väter von diesen jungen Damen sind froh, dass sie das machen und nicht irgendwie Drogen nehmen oder sonst irgendwas. Also es hat bestimmt einen großen therapeutischen Wert und so. Respekt, also. Das Ganze wird aber noch getoppt. Und das Ganze ist hier.
Danke.
Hobbydogging. Die Vorteile vom Hobbydogging, die seien eben nicht von der Hand zu weisen. Es ist mentales Training, Fitness an der frischen Luft und Spaß. Ein weiterer Pluspunkt. Hundefans können schon ohne Tier den richtigen Umgang üben, denn das Problem liege selten am Hund, sondern sei vor allem am anderen Ende der Leine zu finden.
Und loben. So, wenn ihr jetzt mal seht,
Und in verschiedenen Altersgruppen können Teilnehmer testen, ob sie der Verantwortung wirklich gewachsen sind mit viel Spaß und imaginären Leckerlis. Also ich habe in meinem Leben, ich weiß nicht wie viele tausende Euros in Hundestunden verbracht, die letzten 20 Jahre, wirklich sehr viel. Ich habe immer tolle Hunde gekriegt, aber sie sind jedes Mal hundeschulepflichtig, wirklich. Aber Endstufe war gerade ein ziemlich gutes Wort und das ist eine gute Überleitung für das Nächste. Vielleicht habt ihr es schon mal erlebt, wenn ihr euch irgendwo anmelden müsst in so irgendwelchen Online-Formularen und ihr müsst dann aussuchen, welches Geschlecht ihr habt. Von Gender Questioning, Gender Variant, Intersex Person, MTF, Neither. Mein Lieblings ist eigentlich das letzte rechts, Two Spirit, zweigeistig. Ich bin Schizo, in mir zieht so. Das kannst du nicht mal mit Alkohol ertragen, ey. Und das Ganze wird dann getoppt von einer Elite, die wirklich davon ausgeht, dass um sie die ganze Welt sich dreht. Wie der Außenministernde Waterfall heißt er, genau, ja. Wundert sich, dass in China niemand Zeit hat für ihn. Ist der Baerbock auch passiert, dass der zweite Bürgermeister von Chongqing sie abgeholt hat? Oder Julian Reichelt hat es vor kurzem neulich gut zusammengefasst. Falls sich noch irgendwer fragt, wo Deutschlands Platz in der Welt ist, hinten neben der Topfpflanze. Ich freue mich so, dass euch das freut, echt. Weil das ist die einzige Art und Weise, mit diesem ganzen Thema umzugehen. Humor. Wie konnten wir so weit kommen eigentlich? Wir sind von einer der führenden Industrie- und Bildungsstandorte auf der Welt plötzlich in so eine Situation gekommen. Und ich denke, wir Anwesenden hier, wir sind alle alt genug, um zu wissen, wie Deutschland früher in der ganzen Welt eigentlich bewundert worden ist. Wir hatten die besten Straßen, die besten Autos, eins der besten Sozial- und Gesundheitssysteme, hoher Lebensstandard, geringe Kriminalität, einzigartiger Umweltschutz. Die ganze Welt hat wirklich neidisch auf uns geschaut. Und wenn es ein Problem gab, dann hat man irgendeinen deutschen Ingenieur geholt. Und vor allem, wir waren eins, mehr wie die meisten Länder auf der Welt, in meiner Wahrnehmung zumindest, friedfertig. Die große Devise in meiner ganzen Lebzeit: nie wieder Krieg. Von deutschem Boden aus soll nie wieder Krieg ausgehen. Wir erinnern uns, hat spätestens 99 mit dem Herrn Fischer und Schröder einen Knacks bekommen. Da gab es schon mal so einen Vorgeschnack. Und dann, jetzt aber plötzlich innerhalb von 10 Jahren, peng, Deutschland im Arsch. Der wird tatsächlich immer besser, je länger man drüber nachdenkt. Ja? Okay, und weil ihr jetzt so vorbereitet seid, steigt man dann mal in das Thema ein. Und ich bin gesetzlich dazu verpflichtet, hier einen Warnhinweis abzugeben vorher. Und ich muss euch auffordern, eure tägliche Ration einzunehmen. Gehirnwäsche mit Langzeitwirkung, Breitbandverdummung gegen unabhängiges Denken und Zweifel. Das braucht ihr jetzt auf jeden Fall. Okay, definieren wir es halt einfach mal. Was heißt eigentlich Propaganda? Propaganda ist die gezielte Verbreitung von Informationen, Ideen oder Botschaften. Das heißt, es gibt jemanden, einzelne Personen, Interessensgruppen, wer auch immer, die ein genaues Ziel vor Augen haben. Jemand also, der will, dass wir eine ganz genau definierte Information erhalten. Dass wir eine exakt definierte Botschaft bekommen. Der Sender dieser Information will uns bewusst ansprechen, gezielt, und das Ganze aber auch noch mit einer wohlüberlegten Absicht. Und welche Absicht, welches Ziel? Ziel ist dabei die Zielgruppe, also die Rezipienten, uns mit dieser Information so zu beeinflussen, dass sich die jeweilige Einstellung oder sogar noch besser, das ganze Verhalten der einzelnen Person ändert. Und hier haben wir den ersten entscheidenden Punkt in der Definition von Propaganda. Es geht also nicht nur um den Austausch von Informationen. Wie war mein Tag? Das habe ich heute gemacht. Ich fahre ein silbernes Auto. Sondern es steckt die Absicht dahinter, mit diesen Aussagen die Meinung einer Person ganz bewusst zu gestalten und zu formen. Und damit letztendlich sie so zu verändern, dass es dem Sinn des Senders eigentlich entspricht. Und das alles natürlich dann mit dem Ziel, damit eine gewisse Agenda zu bedienen, sei es jetzt eben politisch, zum Vorteil von einer politischen Partei oder wirtschaftlich, indem man uns eben zum Kauf von Produkten animiert oder indem man uns eben überzeugen möchte, dass diese oder jene ideologische Agenda zu akzeptieren sei oder dass wir sie bewusst weiter mit vorantreiben. Ein paar Beispiele dazu, ganz prominent, wie wir in unserem Denken hier manipuliert werden. Klima, ganz böse. The era of global warming has ended, the era of global boiling has arrived. Und gesagt hat, ich weiß nicht, was der ist, glaube ich, irgendwie ein Spanier ist er nicht, aber Südamerikaner, Antonio Guterres, jetziger UNO-Generalsekretär. Also die Ära, das Zeitalter des globalen Kochens ist angebrochen. Oder rechts oben Migration, supi, Fachkräfte und Wirtschaftswachstum in einem, unser Land wird bunter werden, hat sie gesagt, die Küchenhilfe vom Dienst. Unten links, Gender ganz dringend notwendig, Gerechtigkeit für Frauen mit Penis. Und rechts, die CDU ist und bleibt einfach alternativlos. Wir haben es vernommen, die Brandmauer steht und fällt mit diesem Herrn mit schadhafter Lockenpracht. Also die Liste kennen wir natürlich alle. Und mir kommt es irgendwie vor, als wird sie immer länger werden, jeden Tag. Nochmals zusammengefasst, als Conclusio, mit gezielter Information durch Manipulation des einen zum Vorteil des anderen. Das ist die Definition von Propaganda eigentlich. Junge, haut das rein. Pfui. Alles ist gut. Es gibt einen, der bei all diesen Vordenkern in Sachen Propaganda heraussticht, und das ist der Herr links, ein gewisser Herr Edward Bernays, Neffe von Sigmund Freud, geboren 1891, gestorben 1995, also 104 Jahre. Der war eine ganz lange Zeit hier und hat in dieser Zeit sehr viel bewirkt. Er hat sehr viel Neues auf den Weg gebracht, die moderne Form von Propaganda, das, was wir unter Propaganda verstehen, ist unter anderem auch ihm zu verdanken. Also nicht nur ihm, sondern auch Gustave Le Bon zum Beispiel, Psychologie der Massen. Aber Bernays war wirklich ganz besonders pfiffig. Er hat zum Beispiel den Frauen damals die Zigaretten schmackhaft gemacht, indem er zu ihnen gesagt hat, ihr könnt damit die Fesseln der Vergangenheit abstoßen. Es ist eine Fackel der Freiheit. A torch of freedom. Ein, links steht oben, ein uraltes Vorurteil wurde entfernt. Und die Damen von damals, die eigentlich mit Rauchen nicht viel am Hut hatten, haben gedacht, jawohl, die Suffragettenbewegung, die Frauenrechte, die damals Gott sei Dank endlich in Fahrt gekommen sind, ja, die haben einen totalen Schub bekommen durch diese Kampagne, die eigentlich von der Zigarettenindustrie gesponsert war. Edward Bernays hat später gesagt, das war eine Auftragsarbeit von Lucky Strike, wie heißen die denn, die ganzen Tabakunternehmen, Marlboro, wie sie alle heißen, um quasi den Absatzmarkt mal einfach um 50% zu erhöhen. Und die Frauen haben das damals geglaubt, weil sie hatten ja ein edles Motiv. Also, und die Damen haben auch gedacht, wenn sie dann eben Zigaretten nehmen, dann haben sie eine bessere Bikini-Figur und so weiter. Also das waren die wesentlichen Inhalte von dieser ersten Kampagne damals, und sie war ultra erfolgreich. Bernays hat gesagt, die bewusste und intelligente Manipulation der Verhaltensweisen und Einstellungen der Massen ist ein wesentlicher Bestandteil demokratischer Gesellschaften. Organisationen, die im Verborgenen arbeiten, lenken die gesellschaftlichen Abläufe. Sie bilden eine unsichtbare Regierung, welche die wahre Herrschermacht unseres Landes ist. Und aus diesen Formulierungen heraus leitet sich dann der folgende Begriff ab, nämlich die sogenannte Zuschauerdemokratie. Für die Stabilität des gegenwärtigen Status politischer Eliten ist es enorm wichtig, die Illusion der Demokratie als eine necessary illusion aufrechtzuerhalten, als eine notwendige Illusion. Und die notwendige Voraussetzung dazu, eine weitgehend entpolitisierte und von Apathie und Zynismus befallene Bevölkerung. Und der Prototyp dieses Idealbürgers, das wäre das da. Mit der Fernbedienung verwachsen, gefüttert von den Besten, was Fastfood hergibt, intravenös die Cola. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Und ich glaube, das ist so ziemlich die Beschreibung metaphorisch von einem Großteil des Fernsehprogramms und dem Verhalten von unserer Gesellschaft. Fett und faul, unfähig zu eigenem Denken, gemästet mit Fastfood und Pharmaprodukten, geistig degeneriert und unfähig zu kritischem Denken. Nicht alle, viele. Und wenn wir unsere Jugend anschauen, ist das ein Thema, darüber hat Professor Manfred Spitzer schon 2012 ein Buch geschrieben. Ich habe das damals gelesen, ich habe sofort mit dem Klavierspielen angefangen, weil ich wusste, mein Hirn ist Toast, wenn ich das nicht mache. Oder hier zum Beispiel, unsere Kinder, die eigentlich den ganzen Tag nur noch in diesen Smartphones drin sind, wir auch, wir Erwachsenen, aber wir kennen noch eine Zeit vorher aus der analogen Zeit. Unser Hirn ist ganz anders verdrahtet, da ist der Schaden nicht ganz so groß wie bei Kindern. Und das Entscheidende ist gar nicht, was sie da machen, sondern wo die das machen. Die sitzen da in Amsterdam vor einem der berühmtesten Gemälde der Welt, das von 1642 von Rembrandt, die Nachtwache. Das gilt als Hauptwerk von Rembrandt. Darüber hinaus, habe ich vorhin gerade erst noch gelesen, ist es der Höhepunkt des Genres der holländischen Gruppenporträts und Schützenstücke. Die Nachtwache ist nicht nur eines der bedeutendsten Objekte des nationalen Kulturerbes der Niederlande, sondern eines der bekanntesten Gemälde der Welt. Und die bekommen davon gar nichts mit. Ich würde da wahrscheinlich eine Stunde da sitzen und versuchen mir vorzustellen, in welcher Zeit und mit welcher Technik und wie dieser Künstler damals das gemacht hat und wer nachhaltig beeindruckt wahrscheinlich immer noch. Und die bekommen leider davon gar nichts mit. Und jetzt müssen wir uns noch einen Begriff anschauen, der mir auch erst vor kurzem auf die Fontanelle gefallen ist, nämlich die Postdemokratie. Was heißt das, Postdemokratie? Kommt die erst noch oder was heißt das? Nein, das ist danach, Post-Production, die Nachbearbeitung. Der Begriff Postdemokratie fand ab den 90er Jahren in den Sozialwissenschaften vermehrt Verwendung, um eine aktuelle generelle Veränderung demokratischer Systeme zu erfassen. Grundthese ist, dass es eine endogene Erosion tatsächlicher politischer Partizipation gibt zugunsten einer lediglich dargestellten Demokratie oder auch Fassadendemokratie. Auch indem Wahlen zu einem formalen und für die politische Praxis folgenlosen Verfahren werden. Übersetzen wir es kurz mal. Was heißt endogene Erosion tatsächlicher politischer Partizipation? Endogen heißt von innen heraus, also eigenmächtig. Erosion heißt zerstörende Wirkung, eigentlich von fließendem Wasser. Aber hier geht es um die politische Teilhabe. Die Menschen gehen nicht mehr wählen, weil es sowieso nichts bringt. Ich muss rückgängig gemacht werden. Der Anruf aus Südafrika von Merkel damals, wo war das? Thüringen, glaube ich. Ja. Und schaut euch doch nur die jetzige Regierung an. Mehr Postdemokratie geht ja gar nicht. Das ist die Paradedefinition von diesem Begriff. Links ist vorbei, habe ich jemanden sagen hören. Und einen Tag später nach der Wahl, war alles schon ad absurdum geführt worden. Und dann die Abstimmung im Bundestag über das Schuldenpaket mit den Stimmen der abgewählten Parteien, das noch nie vorgekommen ist. Never ever. Dass eine neue Regierung quasi mit den Mehrheitsverhältnissen der alten Regierung noch neue Gesetze einbringt. Und zwar mit einem Ausmaß, mit 1 Billion. Und anstatt, dass die Medien diese Verfehlungen der Politik aufgreifen und als vierte Macht im Staat agieren, passiert genau das Gegenteil. Nahezu der gesamte öffentliche Medienzirkus dient als Lautsprecher der Mächtigen und jeder Diskurs wird damit komplett verunmöglicht. Aktuelles Beispiel ist der Fall des Kulturstaatsministers Wolfram Maimar. Jürgen Möllemann musste damals zurücktreten, weil er das falsche Briefpapier für eine Geschäftsidee verwendet hat. Aber Maimar hat sein ganzes Medienimperium auf geistigen Vampirismus aufgebaut, was er selber in einer Rede ja noch gegeißelt und verurteilt hatte. Aber offensichtlich haben sich die Medien dazu entschlossen, aus den Reihen von ihnen keinen einzigen mehr rausbeißen zu lassen. Und sie halten fest, die modernen Brandmaurer. Josef Pulitzer hat es mal gesagt, ein ungarisch-amerikanischer Publizist, 18. 19. Jahrhundert, nachdem ist auch der berühmte Pulitzerpreis benannt, der hat gesagt, eine zynische, käufliche, demagogische Presse wird mit der Zeit ein Volk erzeugen, das genauso niederträchtig ist wie sie selbst. Und ich habe noch ein tolles Zitat gefunden von Tolstoi, auch ein großer Denker. Gute Taten, die andere in ihrer Bosheit bloßstellen, werden von diesen in ehrlichster Überzeugung als Bosheit aufgefasst. Und als ich das in die Präsentation reingepackt habe, diesen Satz, habe ich gestern Abend eine Schlagzeile bekommen. Und zwar hier, Referat an der FHNW eskaliert, Corona-Skeptiker von ETH-Professor angegangen. Der Corona-Skeptiker Stefan Theiler unten im Bild kritisierte die Pandemie-Expertin Tanja Stadler oben im Bild, also die Schweizer Alena Büchs, während ihrem Vortrag. Ein weiterer Teilnehmer schaltete sich daraufhin ein und kritisierte Theiler. Der selbstständige Videoreporter filmte das Podiumsgespräch. Zitat, dann richte ich die Kamera auf ihn und er hat mich quasi in den Würgegriff genommen, um mir die Kamera aus der Hand zu reißen, beschreibt Theiler die Ereignisse. Und jetzt gucken wir mal, ob dieser Link hier aufgeht.
Ein Podiumsgespräch an der Fachhochschule Nordwestschweiz wird zum Podiumsstreit.
Wir sind hier an einer Hochschule und nicht an einem Biertisch.
Der Corona-Skeptiker, der Stefan Theiler, kritisiert die Expertin von der Corona-Pandemie, Tanja Stadler, während ihrem Vortrag zu Windisch. Dann schaltet sich ein anderer Teilnehmer ein und kritisiert den selbstständigen Videoreporter, der den ganzen Anlass auf die Kamera aufzeichnet.
Da habe ich die Kamera auf ihn gerichtet und nachher hat er auf meine Kamera eingeschlagen und hat mich so quasi Würgegriff genommen, damit er die Kamera mir aus der Hand reissen
kann. Sie dürfen mich überhaupt nicht berücksichtigen.
Der Mann aus dem Publikum ist laut Recherche ein ETH-Professor. Was der genaue Wortlaut war, der es fast zum Überlaufen gebracht hat, ist unklar.
Also ich habe gesehen, wie dieser Professor darauf reagiert hat, wenn jemand die Corona-Kritik, wenn jemand die Corona-Politik kritisiert, was dann da mit jemandem passieren kann. Und wir denken eigentlich immer, ja, ein Professor, das ist so in der Gesellschaft so ganz, ganz, ganz weit oben. Ja, die wenigsten haben viele haben Abitur, aber die wenigsten haben einen Doktorgrad. Aber die wenigsten Doktoren schaffen es dann auch bis zu einem Professor und sind dann irgendwo an einer Uni. Der Herr Professor, oh mein Gott, der muss ja ganz besonders schlau sein, der muss es ja wissen. Damit kommt auch eine gewisse Autorität daher, allein aufgrund der Stellung vom Intellekt. Aber ganz ehrlich, seien Sie nicht länger beeindruckt von Uni-Abschlüssen. Absolventen sind nicht mehr die am besten Gebildeten, sondern die am meisten Indoktrinierten. Und ein Wissenschaftskomedian namens Vince Ebert, der hat es gut auf den Punkt gebracht. Ich lese mal einen längeren Tweet von ihm heraus. Der Mann ist jetzt, glaube ich, auch weg aus Deutschland und ist ziemlich frustriert über den Zustand in unserem Land. Er hat geschrieben, der Evolutionspsychologe William von Hippel fand heraus, dass der Mensch einen Großteil seiner Denkleistung dazu verwendet, um sich in seiner komplizierten sozialen Welt zurechtzufinden. Warum guckt mein Chef heute so komisch? Was bedeutet die Anspielung meines Nachbarn über mein neues Auto? Flirtet die Bedienung mit mir oder ist sie einfach nur freundlich? Unser soziales Gehirn überprüft zwar ab und an auch Fakten. Viel wichtiger jedoch ist ihm die Frage, welche gesellschaftlichen Konsequenzen hat es, wenn ich dies oder jenes tue oder sage? Wir haben also einen Mechanismus im Kopf, der uns im Zweifel sogar daran hindert, das zu denken, was richtig ist, wenn es im Gegenzug unseren sozialen Status gefährdet. Dieses Phänomen tritt umso stärker auf, je höher der soziale und wirtschaftliche Status einer Person ist. Gebildete und oder wohlhabende Menschen machen sich mehr Gedanken darüber, was andere von ihren Meinungen halten könnten. Weil sie einen akademischen Ruf oder eine gute berufliche Position zu verlieren haben. Was noch dazu kommt, je gebildeter und klüger ein Mensch ist, umso geschickter ist sein Gehirn, ihm den größten Blödsinn als vernünftige Idee zu verkaufen, solange es seinen sozialen Status hebt. Dadurch neigt das gehobene Bildungsbürgertum stärker dazu, irgendwelchen intellektuellen Schnapsideen hinterherzuhängen als einfache Leute. Der amerikanische Datenanalyst David Shore stellte in umfangreichen Studien fest, dass gebildete Menschen ideologisch kohärentere und extremere Ansichten vertreten als Menschen aus der Arbeiterklasse. Taxifahrer, Putzfrauen, Handwerker oder Lagerarbeiter haben oftmals viel mehr Realitätsbezug und gesunden Menschenverstand als Professoren, Lehrer und höhere Beamte. Der ideologische Mitläufer sitzt also weniger am Stammtisch, sondern eher im Hörsaal. Vince Ebert, auch ein sehr scharfes Schwert im geistigen Kampf hier in unserem Land. Und ich glaube, so lässt sich gut erklären, was wir vorhin gesehen haben mit diesem Professor. Sein sakrosantes Denkgebäude, Gott sei Dank sind wir geimpft, wird durch einen Corona-Skeptiker, durch einen Journalisten mit einer offenen Frage herausgefordert. Und er kann es nicht zulassen, dass sein Gedankengebäude einstürzt. Er muss es verteidigen, sogar vor Kamera mit Gewalt. Als Professor, das muss man sich mal vorstellen. Aber es gibt noch eine Steigerung. Ich bin mir sicher, davon haben die wenigsten von euch mitbekommen, weil ich weiß, dass die wenigsten Massenmedien schauen, aber ab und zu kommt so ein Goldstück. Der Titel vom nächsten Film ist The Blessing of the Water, die Segnung des Wassers.
I would now like to invite you to stand for the blessing of the waters.
Das ist ein Stück Eis aus Grönland, das den Klimawandel symbolisiert.
Lord of life, bless this water. May it awaken our hearts, cleanse our indifference, soothe our grief, and renew our...
Und so weiter und so fort. Man hat dann im Mittelgang noch so ein blaues Tuch aufgespannt und hat so Elogengesängen die Wellen des Meeres versinnbildlicht, die quasi permanent steigen und steigen. Da unten im Bild ist der Governator from Austria, Mr. Schwarzenegger, der ja auch ganz, ganz weit vorne dabei ist bei dieser ganzen Klimageschichte. Genug gelitten. Letztendlich ist das tagtäglich, was wir erleben, wie wissenschaftliche Autoritäten uns Dinge erklären auf dem Rücken der Wissenschaft. Trust the science, hat Schweden Gretel gesagt. Und letztendlich, wenn man es genau anschaut, wenn man hineingeht, wenn man sich traut, die verschiedenen Schichten da rauszupulen, dann kommt man auf sehr viel Betrug, Täuschung, Lügen und ein anderer großer Manipulator, Erfinder der Propaganda, Gustave Le Bon, ich habe es vorhin schon mal gesagt, der hat es folgendermaßen beschrieben: Nie haben die Massen nach Wahrheit gedürstet. Von den Tatsachen, die ihnen missfallen, wenden sie sich ab und ziehen es vor, den Irrtum zu vergöttern, wenn er sie zu verführen vermag. Wer sie zu täuschen versteht, wird leicht ihr Herr. Wer sie aufzuklären sucht, stets ihr Opfer. Und er hat noch was gesagt. Unberechenbar sind jene Menschen, die niemals eine andere Meinung hatten als die ihrer Zeitung. Steckt ziemlich viel dran, ja. Ich habe noch ein paar so Zitate von Menschen aus der früheren Zeit, die letztendlich schon hinter den Vorhang gucken konnten, denen schon allen bewusst war, was Medien eigentlich sind. Und hier haben wir zum Beispiel Thomas Jefferson, das war der dritte US-Präsident, der hat im 18. Jahrhundert, hat er das schon so ausgedrückt: Ich betrachte die große Masse meiner Landsleute wirklich mit tiefem Mitleid. Sie lesen die Zeitungen und leben und sterben im Glauben, sie hätten etwas von dem erfahren, was zu ihren Lebzeiten auf der Welt geschah. Wann ist er gestorben? 1826. Da gab es noch kein Google. Und die Worte stammen von einem Insider. Ich meine, der war Präsident der USA, also der hatte ja Zugang zu sämtlichen Geheimdiensten und damit auch Medien. Oder wir haben hier noch ein Zitat, das ist nicht ganz so lang her, das ist jetzt ungefähr 80 Jahre her. Das ist Ernest Bevin, der englische Außenminister, der sagte auf der Außenministerkonferenz am 10. Februar 1946 in London: Eine Zeitung hat drei Dinge zu tun. Eins ist zu amüsieren, ein anderes zu unterhalten und der Rest ist in die Irre zu führen. Und letztendlich müssen wir uns dessen bewusst sein, dass wir alltäglich umgeben sind von Weapons of Mass Deception, von Massentäuschungswaffen. Das Bild nebendran kann, glaube ich, jeder noch einordnen. Ich habe hier mal ein Bild gefunden über die Medienbeteiligungen der SPD. Es gibt keine Partei, die über so ein großes Medienimperium verfügt. Die SPD ist zu 100% beteiligt an der Deutschen Druck- und Verlagsgesellschaft. Und von der aus gehen sämtliche Pfeile ab in diese Richtung. Was haben wir hier? Pressedruck, Oliver Druck, Frankenpost, Sula Verlagsgesellschaft, Sula Verlag, Druckverlag und. Also rechte Seite sehen wir die ganzen Beteiligungen an Zeitungen, Verlagen und so weiter und so fort. Und das führt dann natürlich dazu, dass wir vor kurzem diese Schlagzeile lesen mussten auf der rechten Seite: Hat Putins hybrider Krieg München erreicht? 19. Oktober, vor wenigen Wochen. Man könnte meinen, ups, Eckhardt, die Russen kommen. Doof ist nur, dass das Bild von einem Antifa-Brandanschlag auf die Polizeihundestaffel in München ist, vor einem Jahr oder sowas. Also, Bild von einem ganz anderen Kontext in diese Schlagzeile hineingepackt, um beim Rezipienten, bei uns sozusagen eine Reaktion zu bekommen: Putin Bartmann, Putin böse. Es wird zum Beispiel hier ersichtlich an der Darstellung, woran US-Amerikaner sterben und über welche Todesursachen hier wirklich berichtet wird. Wir haben hier auf der linken Seite die Ursachen der Tode in den USA 2023. Blau oben Herzkrankheiten, das rote Kästchen Krebs 27%, dann Unfälle 8%, Schlaganfall 7% und dann geht es weiter runter. Und ganz hier unten, Terrorismus ist der unterste grüne Balken, 0,001%. In der Medienberichterstattung, das sind die Balken auf der rechten Seite, sehen wir, wie sehr diese Themen in den Medien repräsentiert sind. Wir sehen hier Terrorismus 18%. Und zwar bei diesen drei Medien: New York Times links, Washington Post in der Mitte, Fox News. Homicide, also Gewalttaten, Totschlag, 42%. Und dann oben drüber Drug Overdose, Covid, Suicide. Das ist sozusagen die Medienberichterstattung von dem, was wirklich die Menschen, was bei den Menschen ankommt. Und wenn wir es jetzt in eine andere Grafik packen, dann sehen wir jetzt, dass links die Herzkrankheiten 10-mal weniger Berichterstattung bekommen, wie es eigentlich passiert. Und dann geht es eben so weiter: Schlaganfall 9-mal weniger, Krebs 6,5-mal weniger. Und dann hier oben Unfälle 20% mehr Berichterstattung, geht weiter dann über Drogenüberdosis 4-mal, Totschlag, schwere Gewalt 43-mal mehr und Terrorismus wird 18.240-mal überrepräsentiert in den Medien, wie das, was eigentlich an Terrorismus entsteht, wie viele Leute wirklich durch Terrorismus sterben. Und das ist so diese Schere, die wir hier haben. Das ist die Realität und das ist das, was die Medien berichten. Nochmal zu Propaganda, zu den wichtigsten Punkten der Propaganda, weil gerade in Zeiten des Krieges und der Konflikte ist es ja letztendlich die Basis aller Berichterstattung. Desinformation, Propaganda, die Manipulation dieser öffentlichen Meinung, die ist eben entscheidend, um Unterstützung für den Krieg zu bekommen oder eben die Feindbilder zu festigen. Und Lord Arthur Ponsonby, ein britischer Politiker und Autor vom 20. Jahrhundert, hat in einem Buch Falsehood in Wartime, also Falschheit in der Kriegszeit, 10 Grundsätze der Kriegspropaganda identifiziert, die auch heute noch erstaunlich relevant sind. Und wir wollen jetzt einfach mal diese 10 Gründe genau anschauen. Das erste ist, wir wollen den Krieg nicht. Und das ist der erste Grundsatz. Das ist ein häufiger Ausgangspunkt in der Kriegspropaganda. Die Idee ist, den Eindruck zu erwecken, dass der Krieg eine unvermeidliche Reaktion auf die Aggression des Gegners ist. Unprovozierter, völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Unprovozierter, völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Und dadurch sollen natürlich die eigenen Handlungen als gerechtfertigt und defensiv dargestellt werden. Der zweite Punkt ist, das andere Lager trägt die Verantwortung. In dieser Kriegspropaganda versucht man oft eben die Schuld für den Konflikt der anderen Seite zuzuschieben. Man betont auch dabei, wie aggressiv und provokativ der Gegner ist, um das eigene Vorgehen zu rechtfertigen. Der Führer von denen ist der Teufel. Das heißt, die Dämonisierung der Führungspersonen, der Elite, des Feindes, das ist ein weiterer verbreiteter Propagandatrick. Durch die Darstellung des Gegners als ultimativ böse und grausam wird eben versucht, die eigene Seite als moralisch überlegen darzustellen. Wir kämpfen für eine gute Sache. Die eigene Sache natürlich wird als gerecht, moralisch und heilig dargestellt. Die soll die eigene Bevölkerung mobilisieren und auch überzeugen, dass der Krieg notwendig ist, um das letztendlich Gute auch zu verteidigen. Das andere Lager kämpft mit unerlaubten Waffen. Diese Anschuldigung, dass der Gegner quasi unerlaubte und grausame Waffen einsetzt, dient eben dazu, Empörung und Abscheu gegenüber der Gegenseite zu schüren. Gleichzeitig soll natürlich damit auch die eigene Sache als ethisch und als rechtmäßig dargestellt werden. Sechstens, das andere Lager begeht mit Absicht Grausamkeiten, wir nur versehentlich. In dieser Propaganda wird natürlich oft versucht, die eigenen Vergehen herunterzuspielen, indem man betont, dass sie unbeabsichtigt oder bedauerliche Zwischenfälle sind, während man die Grausamkeiten der Gegenseite als absichtlich und brutal darstellt. Unsere Verluste sind gering, aber die der anderen sind enorm. Ist natürlich klar, weil wenn man wenig eigene Verluste hat im Vergleich zur Gegenseite, dann sollte es natürlich die Entschlossenheit und die Überlegenheit der eigenen Seite unterstreichen. Künstler und Intellektuelle unterstützen unsere Sache. Und das haben wir natürlich während Corona und auch jetzt in Sachen Ukraine oft mitgekriegt. Die Unterstützung von Künstlern, Schriftstellern und Intellektuellen wird dabei eben genutzt, um die eigene Sache als kulturell und intellektuell überlegen darzustellen. Das soll natürlich dann die moralische Autorität der eigenen Seite stärken. Ich empfehle euch mal, ein paar Auftritte von Herbert Grönemeyer anzuschauen, der so in der Pause da den einen oder anderen Text abgelassen hat. Kann man machen. Neuntens, unsere Mission ist heilig, weil sie die Demokratie schützt. Unsere Demokratie, zusammengeschrieben. Die Verknüpfung des Krieges mit höheren Idealen wie Freiheit, Demokratie oder Glaubensfreiheit soll den Krieg rechtfertigen und als notwendig für die Verteidigung dieser Werte darstellen. Und natürlich dann noch zehntens, ganz wichtig, wer unsere Berichterstattung in Zweifel zieht, ist ein Verräter. Kritik an der offiziellen Propaganda wird oft als Verrat oder unpatriotisch dargestellt, um Kritiker zum Schweigen zu bringen und die Einheit und Unterstützung für den Krieg aufrechtzuerhalten. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, wie oft die Frau Wagenknecht schon irgendwo bei Lanz gegrillt worden ist. Das wäre ein Beispiel dafür, was unter diesem Punkt zu verstehen ist. Und ich habe jetzt nur mal ein paar Schlagzeilen herausgenommen aus den letzten Jahren. Da ging es um diese Panama Papers, das war glaube ich 2018, wenn mich nicht alles täuscht, das war noch vor Corona. Da gab es nicht ein einziges Wort, das Wladimir Putin gezeigt hätte. Nichts hat auf ihn hingedeutet. Aber die Süddeutsche hat es unbedingt mit in die Schlagzeile reinpacken müssen. Das berühmte Foto damals mit den Opfern von MH17, polnische Zeitung rechts eben, das war 2014. Und davon finden wir eigentlich Hunderte, und das sind jetzt nur ein paar ausgewählte Medien, ich glaube, es wird auf der ganzen Welt gibt es Tausende, die den russischen Präsidenten als der Paria bezeichnen. Was heißt das eigentlich, Paria? Bitte um Aufklärung. Also ich kann es mir vorstellen, der Verfemte, der Untermensch. Gott sei Dank haben wir Lehrer hier. Also hier, wie gesagt, und das ist natürlich dann, wenn wir das mit dem Gesichtspunkt sehen, mit diesen Mechanismen von Propaganda, dann ist klar, warum Menschen so extrem reagieren, wenn irgendjemand einen kleinen Anflug von Vernunft hat und sagt, Nord Stream, vielleicht wäre es halt gut, wenn wir da noch das Gas holen, das wäre vielleicht ein bisschen besser wie Gasmangellage und so weiter. Nein, Nazi. Und das kommt einfach durch den täglichen Bullshit, den ein Großteil unserer Mitmenschen sich reinzieht. Das Gehirn wird komplett verknotet, entknotet, mit Bullshit zugeschissen. Und letztendlich müssen wir konstatieren, Propaganda ist auch irgendwie eine Form von Gewalt. Sind jetzt alle Journalisten Lügner? Nein, ganz bestimmt nicht. Lügen Journalisten absichtlich? Manche, aber nicht alle. Sind viele nicht richtig informiert? Ganz bestimmt. Leben viele in einer Filterblase, in einer Echokammer? Eigentlich fast alle. Und die, die aufgewacht sind, werden vom System fallen gelassen. Alexander Teske hat ein Buch geschrieben, Inside Tagesschau, hat beschrieben, was er erlebt hat in der Redaktion vom NDR in Hamburg. Eva Herrmann hat es 2007 schon gesagt, bevor sie bei Johannes B. Kerner auch gegrillt worden ist. Ich habe ein Zitat von Brecht, das habe ich jetzt nicht eingeblendet, aber wer die Wahrheit nicht kennt, ist nur ein Dummkopf, aber wer die Wahrheit kennt und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher. Zitat von Bertolt Brecht. Und jetzt kommen wir zum klassischsten und zum größten Lügenthema in meiner Wahrnehmung. Ich beschäftige mich auch schon seit 2007, 2008 mit dem Thema, habe an dieser Stelle, also Veranstaltungen, schon oft über das Thema Klima gesprochen. Und gerade jetzt, vor wenigen Stunden, war die große COP, ich weiß gar nicht, ob die noch läuft, aber auf jeden Fall im brasilianischen Dschungel in Belém hat sich die moralisch überlegene Intellektualität getroffen, um über die nächsten Klimaschutzmaßnahmen zu referieren und zu sprechen. Dabei wurde dann eine vierspurige Autobahn in den Amazonas gehauen. Tausende Hektar von Wald wurden für diese Straße mehr oder weniger gerodet, mit den üblichen Folgeerscheinungen für Umwelt, Natur und Tiere. Und was wir erleben, ist einen vollkommen losgelösten radikalen Realismus für Klimagerechtigkeit. Da steht bei der Heinrich-Böll-Stiftung auf der Seite, die Begrenzung des Klimawandels auf 1,5 Grad ist möglich und machbar. In diesem Dossier gibt es Antworten auf die Frage, wie das gehen kann. Dabei kann ein gutes Leben für alle möglich, sowie gleichzeitig unsere natürliche Umwelt geschützt werden, wenn wir uns auf die dafür notwendige sozial-ökologische Transformation einlassen, großer Zeigefinger, und sie aktiv gestalten. 1,5 Grad Celsius ist gleichzeitig unsere Chance, Klimagerechtigkeit zu erreichen. Alles Weitere dann eben hier in diesem Pamphlet. Und wenn ihr euch mal anschaut, die Quellen der Klimafinanzierung, dann sehen wir oben links die Amerikaner, rechts Asia, Almania. Ziemlich großer Teil, finde ich, im Vergleich zu den anderen Staaten. Oder hier auch noch eine Schlagzeile von vor wenigen Tagen. Das Geheimnis hinter Deutschlands Rekordzahlungen. Deutschland ist Weltspitze bei Klimahilfen für arme Länder. Das Entwicklungshilfeministerium meldet mit 11,8 Milliarden Euro eine Rekordzahlung. Doch häufig kann nicht festgestellt werden, was mit dem Geld eigentlich geschieht. Eine Analyse. In unseren Altenheimen gibt es keine Windeln mehr übrigens. Also nicht überall, aber immer wieder. Das live mitbekommen. Aber 11,8 Milliarden, easy peasy. Wir fliegen in die Welt hinaus und wir haben es ja. Ich empfehle ein Buch von William Engdahl, das gibt es auch schon ein paar Jahre länger. Wer das Buch liest, der findet dort sehr gute Erklärungen, wie ein angloamerikanisches Netzwerk der Meinungsmache die CO2-Kampagne über Jahrzehnte mit vorangetrieben hat. Unsichtbar für uns normale Bürger wurde da im Hintergrund und über die Meinungsführer die These vom menschgemachten Klimawandel immer weiter vorangetrieben. Und das Ganze unterstützt von einer Gefälligkeitswissenschaftselite, deren persönliches Geltungsbedürfnis oder einfach auch Unfähigkeit, die Realität wahrnehmen zu wollen, das Ganze mit befeuert hat. Und hier eine Folie aus einem alten Vortrag, nur mal so zur physikalischen Einordnung des Themas CO2. Wir haben einen Anteil von CO2 von 0,045 Volumenprozent. Das heißt also 0,0, das sind 45 Tausendstel. Davon sind 96% natürlichen Ursprungs. Also wir sprechen von einem Spurengas, heißt Spurengas, weil es nur in Spuren vorkommt, im Tausendstelbereich, fast nicht. Und davon sind 96% der natürliche Ursprung. Das sind dann insgesamt 0,0432 Volumenprozent. Und davon ist der menschliche Anteil 4%. Also alle Menschen zusammen, die Chinesen, die Russen, die Amis, die Deutschen, jeder 4% von denen, dann sind wir insgesamt bei 0,0018 Volumenprozent. Jetzt sind wir schon im Zehntausendstelbereich. Und unser deutscher Anteil davon sind 3,1% von diesen 0,018 Volumenprozent. Also wir sind verantwortlich für den unglaublichen Anteil von 0,000056 Volumenprozent. Und wir schalten unsere Kernkraftwerke ab, indem wir denken, dadurch hat es in Bangladesch weniger Hochwasser. Oder hier auf dieser Folie war es auch nochmal dargestellt, Gesamtanteil, deutscher Anteil. Und das ging um die Diskussion, wenn wir Verkehr um ein Drittel einstellen, was dann reduziert werden würde. Also wenn wir sämtlichen Verkehr um ein Drittel reduzieren, dann haben wir diese Einsparung weltweit. Und dann wird sich die Welt an uns orientieren, hat der Habeck gesagt. Weil wenn wir es als Wirtschaftsnation vormachen, dann wird die Welt nachmarschieren. Übrigens hat er einen Film gemacht, über 100.000 Euro gefördert von der Regierung auch. Jetzt, Punkt, wohin, Punkt. Heldenhafte Posen, ich habe nur ein Bild gesehen irgendwo. Bündniskanzler hat er auf den, wie hieß dieser Torbogen da in München, Siegestor in München, hat er drauf projizieren lassen. Der Mann war wirklich der Überzeugung, dass ein Großteil der Menschen ihn als Kanzler braucht, um seine Ideen auf diese Welt niederregnen zu lassen. Ich muss das psychologisch irgendwann nochmal verarbeiten mit ein paar Sitzungen. Weil das, was der gesagt hat, mit diesem ganzen Mechanismen von Propaganda und Wiederholung und Indoktrination, die jungen Leute, die von 2007 bis jetzt in der Schule quasi mit diesem Zeug zwangsgeimpft worden sind, die finden wir jetzt in Wolfsburg auf der Brücke vollkommen verzweifelt, weil sie denken, dass die Welt morgen untergehen wird. Diese jungen Menschen sind in einem geistigen Gefängnis gefangen und ich weiß gar nicht, wie wir die da rausholen können. Weil ja das ein sich selbst verstärkendes, bestärkendes System ist, in dem die gefangen sind. Aber hier vor kurzem ein Artikel bei Report 24. Neue Studie der Technischen Universität Athen stellt die Klimawissenschaft auf den Kopf. Sie zeigt, in den letzten 40 Jahren hat sich die isotopische Signatur des atmosphärischen CO2 nicht verändert. Menschliche Emissionen sind schlicht nicht erkennbar. Damit wird die Grundannahme der UNO und das IPCC, wonach fossile Brennstoffe die Hauptursache des Klimawandels seien, fundamental in Frage gestellt. Und davon gibt es mittlerweile tausende Untersuchungen. Es gibt zehntausende Wissenschaftler, die sagen, das ist absoluter Blödsinn. Das ist der größte wissenschaftliche Betrug in der Geschichte der Menschheit. Das werden spätere Generationen dann auch irgendwann aufarbeiten. Aber jetzt sind wir gefangen in einem Nimbus, in irgendeinem dunklen Loch und die Leute glauben das tatsächlich. Solomon Asch war ein Verhaltenswissenschaftler aus den 50er Jahren, berühmt mit seinen Konformitätsexperimenten und der hat es folgendermaßen ausgedrückt: Die Tendenz zur Konformität in unserer Gesellschaft ist so stark, dass vernünftige, intelligente und gutmeinende junge Leute bereit sind, weiß als schwarz zu bezeichnen. Das ist eine besorgniserregende Angelegenheit. Es wirft Fragen auf über die Art unserer Bildung und die Werte, die unser Verhalten leiten. Uns damals schon gewusst. Von heute schon beschrieben. Und ich denke, dass wir jetzt gerade an einem Zeitpunkt in der Geschichte der Menschen stehen, die auf eine wirklich große Transformation hinausläuft. Die hat auch schon begonnen und wir sind am Anfang dieser großen Veränderungen, die jetzt in den nächsten Jahren auf uns zukommen. Das muss sich eigentlich jeder bewusst sein. Viele sehen das natürlich als große Chance, um die wirklich drängenden Probleme auf dieser Welt auch irgendwie in den Griff zu kriegen. Ich glaube, das stimmt sogar zum Teil, aber ich denke, wir sind uns einig, dass es so, wie es jetzt gerade läuft, nicht unbedingt weitergehen kann. Ich fände es gut, wenn zum Beispiel die Naturzerstörung nicht mehr so weitergehen würde. Umwelt ist in meiner Wahrnehmung die dringendste Aufgabe. Niemand wird da wahrscheinlich widersprechen. Und ich spreche von Umwelt und nicht von Klima. Dann sollten wir uns über die grenzenlose Armut und den Hunger, die endlosen Kriege unterhalten. Es muss letztendlich anders werden. Darüber darf es eigentlich auch gar keine Diskussion geben. Doch die Art und Weise, wie diese globalen Akteure da in der Vergangenheit gehandelt haben, das lässt mich unweigerlich auch zu dem Schluss kommen, dass es eben nicht zum Wohle der Menschheit geschehen wird, dieser große Reset, sondern eben nur zum Vorteil von einer kleinen Elite von Superreichen, die die Welt genau nach ihren Vorstellungen formen möchte. Und um das wirklich im Detail zu verstehen, da müsste man eigentlich viele Bücher lesen, viele Sitzungen machen bei Psychologen, die einem da sich annehmen. Aber ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, was jetzt gerade passiert, ist ein psychologischer und der ist unter diesem Begriff zu finden. Massenpsychose. Das ist wirklich essentiell wichtig für das globale Geschehen in unserer Zeit. Und das ist eben dieses Phänomen der Massenpsychose. Da gibt es viel Literatur, viele Gelehrte. In meiner Wahrnehmung sticht da einer heraus. Ich habe das auch schon mal in einem früheren Vortrag in der Corona-Zeit, habe ich da auch mal drüber gesprochen. Und ich habe diese Folien nochmal genommen, weil ich erst jetzt so richtig verstanden habe, wie wichtig das ist, was der da eigentlich erklärt hat. Was um uns herum eigentlich passiert. Und zwar ist es Professor Matthias Desmet von der Universität Gent in Belgien. Er ist Psychoanalytiker. Er arbeitet im Department für Psychoanalyse und klinische Beratung. Und er stellt sich die Frage, oder hat sich die Frage gestellt eben auch, warum sich die Menschen von dem Narrativ des Killer-Virus einfach nicht mehr abbringen lassen, obwohl die Fakten ja mittlerweile auf dem Tisch liegen, RKI-Files, sage ich nur. Maßnahmen, Restriktionen, Einschränkungen, Rechtsbrüche, Grundrechtseinschränkungen, alles wird akzeptiert und sogar noch mehr, sogar noch fanatisch verteidigt. Die Menschen, die in diesem geistigen Gefängnis sitzen, die lassen sich von keinem Argument mehr abbringen oder umstimmen. Keine faktische Evidenz hilft da. Wir haben es gesehen vorhin, sogar der Professor wird handgreiflich, weil einer eine kritische Frage stellt. Und man könnte das jetzt stundenlang ausholen, aber ich mache es auf relativ kompakten Raum. Es gibt nämlich vier psychologische Voraussetzungen in einer Gesellschaft, die vorhanden sein müssen, warum wir an diesem ursprünglichen Narrativ festhalten, obwohl die Daten, die Fakten dieses Narrativ eigentlich schon lange nicht mehr unterstützen. Und diese vier Voraussetzungen, die hat es historisch schon öfters gegeben. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass eine Massenformation oder Massenpsychose entstanden ist. In der Französischen Revolution, Robespierre, 20.000 Mal ist die Guillotine runtergefallen. 20.000 Mal. Dann das leninistisch-stalinistische Russland oder eben auch der dunkle Fall Hitler-Deutschland. Diese Liste ist lange nicht vollständig. In unserer Geschichte der Menschheit gab es natürlich diese Phänomene, dass Menschen an die absurdesten und auch an die grausamsten Narrative geglaubt haben. Und die Folgen dieser blutigen Terrorregime, die sind geschichtlich auch ziemlich gut dokumentiert. Aber die Frage ist natürlich, was sind die Bedingungen, damit solche Entwicklungen passieren können? In welchem Zustand muss eine Gesellschaft sein, damit so eine verhängnisvolle Entwicklung überhaupt stattfinden kann? Erster Punkt ist dabei die Einsamkeit. In unserer Zeit fühlen sich die meisten Menschen einsam. Und das war schon vor Corona so. Statistiken, psychologische Forschung haben das schon lange bestätigt. In England gibt es ein Ministerium für Einsamkeit, weil die Leute so vereinsamt sind mittlerweile. Dann ist es soziale Distanz. Die Menschen, die fühlen sich getrennt, ohne soziale Bindungen und ohne sinnvolle Beziehungen. Dritter Punkt ist Angst. Das klingt jetzt vielleicht banal, aber das ist wirklich ein großer Faktor in unseren Gesellschaften, gerade in der westlichen Welt. Es gibt ein hohes Maß an freischwebender Angst, wie es in der Psychoanalytik beschrieben wird. Psychische Unzufriedenheit, eine sogenannte freischwebende Angst, die hat auch kein wirkliches Bezugsobjekt für ihr Auftreten. Den Leuten ist gar nicht bewusst, warum sie in dieser Angst gefangen sind. Es ist eine Angst, die mit nichts Besonderem verbunden ist und dadurch fühlen sich die Menschen eben ganz besonders hilflos. Und der vierte Punkt, es gibt eine freischwebende Aggression und auch Frustration, auch wenn die Menschen gar nicht wissen, warum sie sich so fühlen. Infolgedessen suchen sie eben nach einem Objekt, also nach einer mentalen Repräsentation, an dem sie ihre Frustration, ihre Angst und auch ihre Aggression dann festmachen können. Und diese vier Faktoren, das sind die wichtigsten Voraussetzungen, die notwendig sind, damit eine Gesellschaft in einen vollkommen irrationalen Zustand gerät und letztlich in die eine oder andere Form des Totalitarismus dann noch abdriftet. Und wenn wir uns mit der Psychologie des Totalitarismus beschäftigen, müssen wir uns natürlich fragen, wie können wir den erkennen? Zwei dieser wichtigsten Aspekte, um die Menschen zu kontrollieren, das sind zum einen Furcht und zum anderen ist es eben Angst. Und jeder, der mit wachem Verstand die letzten 5 Jahre beobachtet hat, hat das live und auch in Farbe mitkriegen können, wie Milliarden Menschen in diese Angstpsychose getrieben worden sind, wie sie regelrecht gefangen worden sind. Die diffuse Furcht vor dem Virus und dem vermeintlich sicheren Erstickungstod hat die Menschen auf eine Art und Weise manipuliert, die wohl in ihrem Ausmaß so bisher einzigartig war. Doch um es besser verstehen zu können, müssen wir hier eine ganz wichtige Unterscheidung machen zwischen der Diktatur und dem Totalitarismus. Da gibt es einen wichtigen Unterschied. Eine Diktatur, das ist ein einfacher und primitiver psychologischer Mechanismus. Es existiert eine kleine Gruppe in einem diktatorischen Regime, die hat ein unglaublich aggressives Potenzial. Und diese Gruppe schüchtert die Bevölkerung ein und die Situation ist schlichtweg so schlimm, dass diese Gruppe das akzeptiert, dass die Bevölkerung das akzeptiert, alleine aufgrund der Drohkulisse, die aufgebaut wird. Entführung, Folter, Gefängnis, Mord, Hausdurchsuchungen, Bespitzelungen, Unterdrückung von Meinungen, Einschränkung der Pressefreiheit, aggressive Gewalt gegen alles und jeden, der dieses System gefährdet. In Argentinien sind sie mit den Dissidenten Richtung Meer geflogen, Ladeklappe auf hinten, ohne Dissidenten zurückgelandet. Über Meer entsorgt die falsche Meinung. Diese Regimes, die gab's oft und bis auf einige kulturelle und geografische Unterschiede waren die eigentlich alle gleich. Beispiele dafür gibt's genug. Pinochet, Augusto Pinochet, das ist in Chile, deren 11. September 1973 war das, ne? Dann haben wir hier Pol Pot, der einfach alle erschossen hat, die eine Brille hatten. 4 Millionen, die Roten Khmer, Kambodscha, Killing Fields ist das Stichwort. Das ist jetzt Ceausescu. Dann Idi Amin. Und in Gala-Uniform Reza Pahlavi, Schah von Persien, Mohammed Reza Pahlavi. Was wir hier sehen, ist eigentlich immer das gleiche Muster, psychologisch gesehen. Kriminelle, narzisstisch gestörte Psychopathen, die ohne Skrupel mit der Anwendung von hemmungsloser Gewalt die Herrschaft an sich gerissen haben. Alleine um an diese Position zu kommen, da pflastern viele Leichen den Weg wahrscheinlich. Und dann natürlich auch in der Anordnung von diesen ganzen Maßnahmen. Das waren alles brutale Diktaturen. In einem totalitären System ist aber ein vollkommen anderer psychologischer Mechanismus am Werk im Vergleich zur Diktatur. Der totalitäre Staat, der zeichnet sich nämlich dadurch aus, dass es zuvor immer zur Bildung einer Massenpsychose kommt, zu einer Massenformation kommt. Das heißt, ein Teil der Bevölkerung, ca. 20-30%, entwickelt eine fanatische Überzeugung einer gewissen Ideologie, eines bestimmten Narrativs. Und diese Minderheit übernimmt dann die Kontrolle über den Staatsapparat mit Hilfe von mächtigen Eliten aus Politik, Wirtschaft und Medien. Und all diese zusammen, dieses ganze Konglomerat aus Macht und Einfluss, errichtet eben eine neue Form des Staates, ein totalitäres Gebilde nach deren ideologischen Vorstellungen. Also der wesentliche Unterschied zwischen Diktatur und Totalitarismus ist der Schwerpunkt der Macht. Bei Diktaturen ist es eben immer die Elite, die mit Hilfe von genauso gestörten, willigen Schergen und Psychopathen und Mitläufern im Militär- und Sicherheitsapparat de facto die Kontrolle ausübt. Aber wenn ein Teil dieser Elite eliminiert wird oder verschwindet, dann kollabiert normalerweise das System unmittelbar danach. Das haben wir bei Ceausescu erlebt, bei Idi Amin, bei Pinochet, bei all denen. Irgendwann ist die Gewalt so groß geworden, dass der Druck zu groß wird und das System kippt. Im Unterschied dazu, im Totalitarismus, liegt der Schwerpunkt der Macht eben nicht bei der Elite, sondern er liegt immer bei den Massen, die im fanatischen Griff eines gewissen Narrativs gefangen sind. Das heißt, wenn ein Teil der totalitären Elite eliminiert werden würde, würde sich überhaupt nichts verändern. Die werden einfach durch andere Personen ersetzt und das System geht genauso weiter wie vorher. Es gibt natürlich noch weitere Unterschiede. Eine klassische Diktatur, die kontrolliert natürlich den öffentlichen Raum und natürlich den politischen Raum. Aber ein totalitärer Staat kontrolliert ebenfalls das private Leben, die Kontrolle also bis ins Intimste, bis in die persönlichsten Bereiche unseres Daseins. Und ich glaube, wenn wir die Entwicklung in den letzten 10 Jahren betrachten, dann müssen wir leider zu der Feststellung kommen, dass das bei uns momentan genau stattfindet. Meinungsäußerungen weit unterhalb der Strafbarkeitsgrenze, die werden mittlerweile zur Anzeige gebracht. Und dann auch noch bestraft, teilweise sogar mit drakonischen Maßnahmen. Ich sage nur Schwachkopf. Staatsanwälte, deutsche Staatsanwälte, die im US-Fernsehen sich darüber lustig machen, dass bei Hausdurchsuchungen der Entzug des Handys noch schlimmer als die eigentliche Strafe ist. Klar, auf unserem Handy ist das ganze Leben drauf, die Bilder, die Kontakte, alles. Die Delegitimierung des Staates und seiner Organe als Hauptargument des Systems, um gegen Kritiker vorzugehen. Man kann eigentlich in keinem Land erklären, was das eigentlich heißt. Hast du deinen Bademantel schon rausgehängt? Das versteht gar niemand, wenn man nicht die Geschichte von Jürgen Elsässer auf dem Schirm hat, wie damals, als die Polizei gekommen ist und die gesamten rechtsradikalen Stühle und Tische mitgenommen hat. Der private Raum und die Grenzen des Sagbaren, die werden mehr und mehr eingegrenzt. Wer es wagt, dagegen vorzugehen, wird gejagt und bestraft. Aktuelles Beispiel, Professor Norbert Bolz, vor kurzem erst, prominenteste Opfer dieser Entwicklung. Ein sehr intelligenter Tweet im Bereich der Satire, schon von letztem Jahr, wird plötzlich zum Anlass genommen, um daraus eine Story zu machen. Aber die hat zurückgeschlagen, das war kein guter Erfolg, das haben alle mitbekommen und der Herr Bolz ist sehr, sehr schlau, der hat sich das nicht gefallen gelassen, das war ein Bumerang. Also, worum es geht, tausende Beispiele, die Kontrolle des Privaten und es wird genau bestimmt, über welche Themen wir sprechen dürfen und welche nicht. Jetzt müssen wir uns natürlich die Frage stellen, sind das alles Symptome oder ist mittlerweile das eingetreten, wovor uns Hannah Arendt schon vor vielen Jahrzehnten gewarnt hat? Hannah Arendt, die berühmte deutsch-jüdische Philosophin, die hat das wunderbare Buch geschrieben, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Und sie hat uns schon 1951, also im Nachgang des Zweiten Weltkriegs, eine Warnung für die Zukunft mitgegeben. Zitat: Der Nationalsozialismus ist vergangen, auch der Kommunismus wird vergehen, aber es wird eine neue Form von Totalitarismus entstehen, nicht wie die faschistischen Systeme bei Hitler und Stalin, wo Bandenmitglieder im Parteiapparat die Macht innehatten, sondern wir sprechen von einer Zeit, wenn abgestumpfte Bürokraten und Technokraten die Macht an sich reißen werden. Mit anderen Worten, Hannah Arendt hat uns vor 70 Jahren vorhergesehen, dass ein technokratischer Totalitarismus aufsteigen wird, der von trägen Bürokraten und Technokraten installiert wird, die ihre Macht über die totale technologische Kontrolle ausüben würden. Und die hatte noch keine Ahnung vom Internet. Und vom DEI und Digital Service Act und so weiter. Und an dieser Stelle, an dieser Schwelle, in dieser Zeit, da stehen wir heute. Wir sind Zeitzeugen dieser Entwicklung. Experten in diesem Thema, wie eben Professor Desmet, haben schon vor Jahren diese Tendenzen wahrgenommen, aber spätestens in der Corona-Krise wird klar, dass diese Entwicklung mit großen Schritten voranschreitet, unnachgiebig, aggressiv, gefördert eben von den Welteliten. Massenpsychose, das ist der Begriff Massenformation. Es gibt manchmal einen kleinen Lichtblick in unserer Gesellschaft, dass also auch öffentliche Personen diese Entwicklung wahrnehmen und auch davor warnen. Einer davor ist in meinen Augen einer der großen Denker, die wir in dieser Zeit haben, leider noch viel zu sehr gefangen in diesem ganzen Öffentlich-Rechtlichen, aber traut sich noch nicht raus. Das ist das, was Richard David Precht in seinem Podcast mit Markus Lanz gesagt hat dazu.
Mir fällt ein Wort dazu ein, Massenwahn. Ich glaube, da spinnen ganz viele ganz, ganz beträchtlich und es ist ihnen gar nicht klar, wie sehr sie spinnen und was für ein Unheil sie damit anrichten. Wir steigern uns von Tag zu Tag in immer größere Bedrohungsfantasien rein, fangen an, diese Bedrohungsfantasien tatsächlich mit der Realität zu verwechseln, glauben, dass die Russen unmittelbar davor stehen, ja, Polen anzugreifen oder Deutschland anzugreifen. Ich hätte es sogar für völlig absurd, sich diese Vorstellung zu machen, dass die Russen, die sich so eine blutige Nase in der Ukraine geholt haben, jetzt davon träumen, weitere Territorium in Europa zu erobern. Also ich finde, das alles ist so absurd, die Grundlage dieser Angst und dieser Befürchtungen. Aber man weiß ja, wie das ist. Wenn bestimmte Behauptungen, bestimmte Thesen, bestimmte Befürchtungen, bestimmte Ängste wiederholt und wiederholt und wiederholt werden, fangen immer mehr Menschen an, das für die Realität zu halten. Und dann beginnt ein sich verselbstständigender Prozess. Und solche Prozesse sind dann wirklich Wahn und die sind gefährlich.
Ja. Er ist mir in seinen Aussagen immer noch viel zu soft, viel zu zart und sanft. Der müsste mit seinem Intellekt eigentlich ganz anders einschlagen in dieses Gebäude, das uns umgibt. Aber er sagt, die Wahrheit, ein Wahn, der uns umgibt, und der große Wahn, der Klimawahn, der hat jetzt tatsächlich im Bundestag neue Früchte getragen. Meldung vom 6. November. Bundestag billigt unterirdische CO2-Speicherung. Während also die ganze Welt so langsam das Thema Klimawandel beerdigt, inklusive Bill Gates, ja, geht man bei uns noch viel krasser in die Sackgasse, bis man hinten anklatscht an der Wand. Jetzt soll für viele Milliarden das CO2 von den Industrieprozessen abgeschieden werden und dann mit einem eigenen dafür zu bauenden Leitungsnetz unter die Nordsee geleitet werden und dort entgelagert werden. Also nochmal, wir machen in einem komplexen chemischen Verfahren den Entstehungsprozess von CO2 irgendwie bei allen Prozessen, die wir haben in der Chemie, in der Industrie, scheiden wir ab, speichern, transportieren, verbuddeln für Milliarden, um ein Spurengas, das wir zu 0,00056 Volumenprozent beeinflussen auf der Welt. Und wenn das wirklich umgesetzt werden sollte und in ein paar Jahrtausenden die zukünftigen Archäologen auf die Überreste dieser Anlagen stoßen, ich frage mich, was die denken, was diese Röhren und Speicher dann da bezweckt haben. Eine Frage, die mir schon lange im Kopf rumgeht und die wir uns wahrscheinlich alle stellen, ist, warum gerade bei uns in Deutschland dieser monströse Unsinn, dieser Blödsinn, dieses Schwachmatentum auf so fruchtbaren Boden fällt. Und ich habe dazu schon ein paar Interviews geführt und super tolle Bücher gelesen. Und ich hatte auch die Gelegenheit, mit einem weiteren großen Denker in unserem Land ein Gespräch zu führen, Raimund Unger. Der ist Publizist, bildender Künstler und ein wirklich feingeistiger Beobachter unserer Zeit. Ich habe insgesamt 3 Interviews mit ihm gemacht, aber für unseren Kontext der Massenformation ist ein Gespräch ganz besonders wichtig. Dieses Buch, Die Wiedergutmacher, das erschien zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015-16. Und in dem Buch hat er sich damit beschäftigt, warum gerade in Deutschland so ein großes Bedürfnis besteht, immer das Gute tun zu wollen, zu den Richtigen gehören zu wollen, alles besonders gut und besser zu machen. Also Corona-Maßnahmen, Impfpflicht, Maskenkult, Gendersprache, Klimarettung, Energiewende, Elektromobilität, Flüchtlingseuphorie, alles das trifft in Deutschland auf ganz besonders fruchtbaren Boden. Die politische Korrektheit, die Winnetou-Filme aus dem Programm gejagt hat. Und er erklärt uns hier, warum Deutschland in so vielen Aspekten eine Sonderrolle einnimmt. Was ist bei uns so anders? Das ist ein kurzer Ausschnitt, 5-6 Minuten aus einem Interview, das wir vor langer Zeit geführt haben.
Ich komme auf Ihren Titel, die Wiedergutmacher. Es ist für viele Außenstehende in anderen Ländern mittlerweile auch offensichtlich, dass es in Deutschland eine geradezu Gier nach Gutsein gibt. Also dass die Leute, sie wollen irgendwie immer gut sein. Der Deutsche an sich versucht quasi eine unterbewusste Schuld, ich sage es jetzt mal verkürzt in meinen Worten, eine Schuld, die er mit sich, mit seiner jüngeren Geschichte rumträgt, nach außen zu kompensieren. Und in Ihrem Buch beschreiben Sie das dann eben auch so, dass es oder Sie fragen eben nach der politischen Reife und der Bewusstheit dieser ganzen politischen Eliten. Deswegen habe ich das auch so genossen, das mal von der psychoanalytischen Seite her zu verstehen oder auch zu begründen. Ich zitiere es mal kurz aus Ihrem Buch. Es mehren sich die Anzeichen, dass viele Akteure in Politik und Medien sich in einem unbewussten Traumaschatten der Geschichte bewegen, finde ich einen sehr guten Ausdruck, indem sie historisch bedingte Muster von Schuld und Sühne ausagieren. Insbesondere die prägende Generation der Babyboomer fällt durch Übereifer und Aktivismus auf, was nahelegt, dass hier sehr wirkmächtige innere Affekte berührt werden. Also so eine Art toxische Scham, die damit einhergeht. Und das versuche ich mit Ihnen jetzt gerade mal aufzudröseln. Was passiert da genau? Wenn wir uns jetzt die politisch Verantwortlichen anschauen in unserer heutigen Gesellschaft, egal jetzt welcher Couleur, dann haben wir ja eigentlich genau diese Generation da, die Babyboomer, alle geboren zwischen 1965, 75, irgendwo so in dem Zeitrahmen. Also sprich die Kinder der Kinder des Zweiten Weltkriegs. Und was für ein Mechanismus läuft jetzt hier? Also die Kriegsenkelgeneration. Und warum versuchen die das überzukompensieren und zu welchen Handlungen führt es?
Ja, da gibt es natürlich ganz viele Ebenen, die man erklären müsste. Das schaffen wir hier nicht. Ich habe in meinem Buch, glaube ich, drei Psychomechanismen erklärt. Zunächst müsste man vielleicht mal sagen, dass Transtrauma sich auf mehreren Ebenen vererbt. Es gibt eine Diskussion über Epigenetik, das heißt also eine direkte Vererbung von Trauma, die tatsächlich auf dem Genom liegt. Also wenn eine Generation was wirklich Schreckliches erlebt hat, dann werden bestimmte Stressmarker angeschaltet und bei der nächsten Generation im Genom abgelesen. Und diese Generation geht mit Stress und mit Drucksituationen dann anders um. Dann gibt es sehr mysteriöse energetische Sachen, die diskutiert werden, dass man sich in einem Feld bewegt, in einer Art morphogenetischem Feld, das die Generationen überspringt. Und wenn extreme Erschütterungen in diesem Feld stattgefunden haben, dann betrifft es nicht nur die Generation, die gerade in der Zeitqualität lebt, sondern die Zeit schwingt sozusagen nach und betrifft auch die Generationen danach. Das wäre dann, da müsste man sich dann mit Quantenphysik beschäftigen, um das zu verstehen. All diese Bereiche habe ich nicht bearbeitet. Was ich bearbeitet habe, ist das, was ich glaube ich auch beurteilen kann, nämlich die psychologischen Mechanismen. Also wie geht ein traumatisierter Mensch, der selbst traumatisiert wurde, mit seinen eigenen Verunsicherungen um, wenn er später Kinder hat? Und oft war das so, und in meiner Familie ganz sicher, meine Eltern waren doppelt traumatisiert. Meine Mutter, wie gesagt, durch die Flucht, hat dort schlimme Dinge erlebt. Mein Vater die Bombardierung in Hamburg. Meine Eltern waren im Grunde erschüttert und verunsichert und haben, als sie dann selber Kinder hatten, zu ihren eigenen Kindern einen gewissen Abstand gehalten, weil sie an ihr eigenes Kindheitstrauma nicht erinnert werden wollten. Es ist einfach so, wenn man sich Kindern liebevoll zuwendet, dann denkt man unweigerlich an seine eigene Kindheit. Wenn man aber Distanz hält zu Kindern, dann kann man das einigermaßen wegdrücken. Kinder wiederum sind so egozentrisch, dass sie diese vermeintlich mangelnde Zuwendung auf sich selbst beziehen. Das heißt also, von den Eltern kommt wenig, die Beziehung ist versachlicht und die Kinder fangen an, sich selbst in Frage zu stellen und glauben, sie sind nicht richtig. Und dann fangen sie an, für ihre Eltern irgendwie gut sein zu wollen. Das nennt man dann Parentifizierung. Sie übernehmen viel zu früh Verantwortung im Familiensystem und so weiter. Aber es bleibt eine tiefe innere Selbstinfragestellung. Und diese Selbstinfragestellung vom Psychogramm her macht später was, wenn man erwachsen ist. Da gibt es dann einfach zwei Modelle, wie man damit umgeht. Also man kann in die mehr depressive rückgezogene Ecke gehen und ist im Grunde genommen eine Art Mitläufer und traut sich auch nicht aufzumucken. Man kann aber auch in die offensive, narzisstische Ecke sich entwickeln und das ganze Ding umdrehen und entdecken, dass man dieses Defizit, das man hat, wunderbar los wird, indem man andere zuerst moralisch bewertet oder ins Minus setzt oder irgendwie belehrt. Und im Grunde genommen
als Überkompensation.
Überkompensation und auch als direkte Ableitung. Also man kann die Fragen, die man eigentlich in sich selbst hat, bekämpfen, indem man andere, die sich trauen, diese Fragen zu äußern, daran hindert und indem man sie beschämt. Und dafür ist natürlich die politische Korrektheit ein hervorragendes Instrument. Ich kann also, wenn man politische Korrektheit analysiert, was politische Korrektheit eigentlich macht, also moralisierend aufzutreten, immer zu wissen, wo der richtige Weg ist, was man darf, was sozusagen das neue Narrativ an Anstand predigt und so, dann, wenn ich mich damit in die vorderste Reihe stelle, habe ich nicht nur meine inneren Ambivalenzen befriedigt, sondern ich schiebe mich gleichzeitig in eine Machtposition und ich merke mein eigenes persönliches Trauma nicht mehr so. Und das ist eigentlich der Vorgang, der sozusagen psychologisch abläuft, den übrigens der Psychoanalytiker Hans-Joachim Marz hervorragend beschrieben hat. Und er glaubt, dass so viele von diesem Narzissmus betroffen sind in der Babyboomer-Generation, dass er von Normopathie spricht. Das heißt also Normopathie in dem Sinne, dass so viele so agieren, dass das zur Norm wird. Obwohl es krank ist, aber es kann nicht mehr erkannt werden,
weil es so viele sind,
dass im Grunde genommen sich das ganze Ding umdreht und die Freidenker, die das noch erkennen, tatsächlich auf einmal die Bösen in diesem Spiel sind. Also es dreht sich in der Bewertung um.
Großer Denker. Ich habe da schon oft drüber nachgedacht, über das, was er gesagt hat. Und zusammengefasst, was hat er eigentlich genau gesagt? Er spricht von einem transgenerationalen Trauma für unser kollektives Verhalten. Ein Trauma, das sich quasi von Generation zu Generation weiter fortbreitet. So eine Überkompensation von diesem Schuldkomplex, der uns in den letzten fast 80 Jahren als Staatsdoktrin quasi im Guido-Knopp-Gedächtniskanal reingedrückt worden ist. Ja. Hitlers Kriege, Hitlers Generäle, Hitlers Goldfisch, jeden Tag, stundenlang, überall, jahrzehntelang. Nie wieder Diktatur, nie wieder Auschwitz. Ein Volk im Würgegriff der eigenen Geschichte, die Übererfüllung aller Aufgaben als Sühne sozusagen für diese jüngere Geschichte. Kann man das wirklich so erklären? Ist das ein Muster? Der Traumaschatten unserer Geschichte, eine toxische Scham, die uns begleitet, die eigene Verunsicherung durch Traumata in der Kriegskindheit, hat eben zu einer Distanz geführt zu den eigenen Kindern, um sich diesem eigenen Trauma nicht widmen zu wollen, so die Erklärung. Und daraus resultiert dann eine Selbstinfragestellung bei den Kriegsenkeln. Man wird leichter zum Mitläufer. Das eigene Defizit überwinden, indem man andere moralisch bewertet und dadurch natürlich abwertet. Die Beschämung von anderen, um die eigenen Defizite nicht wahrnehmen zu müssen. Ich denke da lange drüber nach schon, und diese Thematik ist sicher super komplex, aber in einigen Sätzen auch bestimmt nicht zu erklären. Aber es ist in meiner Wahrnehmung doch ein plausibles Erklärungsmodell für unsere persönliche Erfahrung der Massenformation im Jetzt, im Hier. Der Übergutmensch, der uns in allen Aspekten der Gesellschaft begegnet. Egal, ob das Omas gegen rechts ist oder Antifa oder was weiß ich, kompakt, Hessen gegen Hetze oder sonst irgendwas. Wir müssen noch einen draufsetzen. Verweilverbotszone, hieß es bei Corona. Und natürlich gibt es dann diejenigen, die mit der Wahrheit ein großes Problem haben. Die Gesellschaft zerfällt in zwei Lager, die Realisten und die weitaus größere Gruppe der Realitätsverweigerer. Ein Großteil unserer Bevölkerung tut wirklich alles, um sich nicht mit der Realität beschäftigen zu müssen. Jeder, der berechtigte Zweifel hat, der wird niedergeknüppelt, und zwar eben nicht mehr mit Argumenten, sondern eben mit diesem Begriff, Verschwörungstheoretiker. Und dieses Meme, dieser Begriff, man muss auch da ein bisschen länger, wie guter Wein, der muss atmen, dekantieren. Ich habe übrigens nachgelegt zur Feier des Tages. Wir kommen so langsam in Long Final, also ich sehe die Landebahn schon irgendwo. Aber dieser Begriff, dieses Verschwörungstheorie, das wurde vom FBI in die Welt gebracht. Und warum? Weil immer mehr Menschen damals an der offiziellen Darstellung des Kennedy-Mordes ein Problem hatten. Und das FBI hat in einem Memo, das überliefert ist, das existiert, das ist Fakt, die Dienststellen angewiesen, dass man überall diejenigen, die quasi Zweifel haben an der Magic Bullet Theorie, dass man die als Verschwörungstheoretiker brandmarken soll, diskreditieren soll. Und spätestens seit 9/11 wird dieser Begriff natürlich jedem um die Ohren geschlagen, der die offizielle Erklärung in Frage stellt. Ja, es wird schon reflexartig damit geantwortet. Und dann ist man auch fein raus. Man muss sich eben keinen Argumenten stellen. Ist ja alles geklärt. Das Denken haben die anderen übernommen. Ich muss mir da keinen Kopf mehr machen. Ich bin neulich an einer Realschule vorbeigefahren. Kein Platz für Verschwörungsideologien. Auf der Realschule. Großes Banner. 3x4 Meter. Oder 2 Meter x 2 Meter. Sagen wir so. Groß genug. Und diese Entwicklung haben viele unserer schlauen Köpfe schon lange vorweggenommen. Unter anderem der von mir so hochgeschätzte und echt, ich mag ihn sehr, Dr. Hans-Joachim Marz. Er sagt, Normopathie. Wenn ein Großteil der Bevölkerung einer Störung unterliegt und sich dessen gar nicht bewusst ist. Die Mehrheit denkt, alles ist in Ordnung, aber eigentlich läuft alles schief. Das ist eine kollektive Angststörung von nationaler Tragweite, so hat es Dr. Marz bezeichnet. Und was heißt das? Was heißt eine kollektive Angststörung? Zum einen natürlich, dass sich Menschen nur noch aus dem Mainstream informieren, dadurch natürlich regelrecht in die körperliche und auch in die seelische Isolation getrieben werden. Die absurdesten Verordnungen, die wir alle live und in Farbe erlebt haben in den letzten 5 Jahren, das wurden alles hingenommen. Aber unsere sozialen Grundbedürfnisse wie Gemeinschaft, Anerkennung, gemocht werden, bestätigt werden, geliebt werden, das wurde alles negiert. Und alles andere, ausgegrenzt, beschimpft, diffamiert, Belehrung, das haben wir erlebt in dieser kollektiven Angstpsychose. Unsere normopathische Gesellschaft letztendlich ist das, was wir erleben. Es gibt ein bisschen Hoffnung. Nicht alle machen da direkt mit. Und auf die Frage, warum der Osten nicht mitspielt, habe ich ein paar Gedanken gefunden. Der Osten erkennt das Denunzieren, das Verpfeifen des Nachbarn, das Melden von Nichtigkeiten, das Aufbauschen einer abweichenden Meinung zu einer staatsgefährdenden Handlung. Der Osten kennt die Planwirtschaft, den tiefen staatlichen Eingriff in den gesamten Austausch von Arbeitsleistungen, Waren, Gütern, das Vorherrschen von Mangel und Knappheit. Er kennt vor allem die Spaltung der Familie, das Aufhetzen der Jungen gegen die Alten, der Obrigkeitstreuen gegen die Eigenständigen, das daraus entstehende Misstrauen gegen jeden in der Gesellschaft. Und der gelernte Ostbürger, der kennt den antifaschistischen Block, den vorgeschobenen Kampf gegen Rechts, der in Wirklichkeit ein Feldzug gegen die eigene Meinung, das Urteilsvermögen und die Individualität ist. Er kennt die polizeilichen Maßnahmen, die Hausdurchsuchungen wegen Nichtigkeiten, die Überwachung des unbescholtenen Bürgers, der lediglich seine Grundrechte wahrnehmen will. Und vor allem kennen die Menschen im Osten die Lügen, das Fälschen von Statistiken, die Gesinnungsnachrichten, die sich nicht an der Realität orientieren, die Konformität der erlaubten Medien- und Parteienlandschaft. Und zu allerletzt kennt der Mensch aus dem Osten die Einschränkung der Bürgerrechte. Was das heißt, das Kollektiv, dem der Einzelne bedingungslos unterzuordnen ist, den Herrn Kampf für das absolut Gute, der alles andere als gut tut. Wegen diesen Gründen spielt der Osten nicht mit. Ich bin ja oft im Osten unterwegs. Unsere Firma ist in Leipzig. Ich habe viele Freunde, kenne viele Menschen aus dem Osten. Ich habe auch viele gute Gespräche geführt. Das muss alles noch aufgearbeitet werden, was da passiert ist, vor allem was nicht passiert ist. Aber die Menschen aus den neuen Bundesländern, die wollen, dass ihr jahrzehntelanger Kampf gegen einen übergriffigen, repressiven Staat am Ende nicht vergebens war, weil wir ihn eben ein zweites Mal verlieren. Und dann diesmal endgültig. Das wollen die nicht haben. Dostojewski hat gesagt, und ich weiß nicht, ob man einen russischen Intellektuellen heutzutage überhaupt noch zitieren darf, die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen. Beispiele kann jeder von euch wahrscheinlich aufgreifen. noch ein paar so Aussagen dieser Richtung, die in viel besseren Worten, wie ich sie könnte, beschreiben, was eigentlich jetzt gerade passiert. George Orwell, berühmter Bäcker aus dem 17. Jahrhundert. Je weiter sich eine Gesellschaft von der Wahrheit entfernt, desto mehr wird sie jene hassen, die sie aussprechen. Und auch ganz, ganz früher haben Leute schon in die Richtung gedacht, nämlich Plato, der gesagt hat, niemand wird mehr gehasst als derjenige, der die Wahrheit spricht. Und was haben diese Aussagen alle gemeinsam? Es ist der simple Akt der Wahrheit. Und der wird und wurde in jedem Zeitalter bekämpft. Es gab immer eine Machtelite, die über das jeweilige Narrativ entschieden hat. Und schon früher gab es auch ziemlich schlaue Leute auf der Welt, die diese Zusammenhänge trotzdem verstanden haben, trotz der begrenzten Mittel der Kommunikation und um überhaupt an das Wissen zu kommen. Heute ist das natürlich alles total einfach. Internetanschluss, Handy, wir können alles sehen, wenn wir wollen. Und in meiner Vorstellung reicht ein normaler IQ heutzutage aus, um zu sehen, was für eine Scheiße hier wirklich abläuft. Ja. Es war noch nie so einfach und gleichzeitig so schwer, sich zu informieren, denn obwohl wir das Internet haben, wird das Internet tagtäglich mehr zerstört. Und zwar wird es zugemüllt mit Slob. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Begriff schon mal gehört habt, S-L-O-B. Wenn nicht, empfehle ich diese Doku, die ist aus dem Oktober in diesem Jahr, relativ neu. Das wird euch wirklich die Augen öffnen, inwieweit das Internet, wie wir das kannten in den letzten 20 Jahren, eigentlich jetzt schon obsolet ist. Die KI müllt dieses Netz zu, die Vorherrschaft oder der Sprung der KI in diese ganze Kommunikationskultur wird immer krasser, wird immer mehr. Und eigentlich ist das Internet, so wie wir es kannten, schon tot. Könnt ihr euch, also es ist wirklich fantastisch zu sehen. Ich war wirklich da gesessen so, oh fuck, shit, gibt's gar nicht. Aber es ist nur ein Aspekt. Es geht ja um das, dass die Wahrheit nicht quasi ausgedrückt werden darf. Und ich habe jetzt hier noch eine Folie gefunden, ein Ausdruck dieser absurden Gedanken, die wir hier haben, ein Begriff der Deindustrialisierung oder auch auf Englisch Degrowth, Wachstum, Growth, Degrowth, Schrumpfen, dass das ein Begriff ist, der immer mehr in unsere Gesellschaft reingedrückt wird. Und hier nur mal so eine Kolumne vom Manager-Magazin, das ist schon vom letzten Jahr, von 2 Jahren. Der Strukturwandel ist in vollem Gange. Wir sollten ihn beschleunigen, nicht aufhalten, zumal Deutschland über eine völlig unterschätzte Ressource verfügt. Viele talentierte Nachwuchswissenschaftler. Aber so denken diese Menschen. Und ja, dazu passt ein Zitat von Einstein, fantastisch. Auf Veränderung zu hoffen, ohne selbst etwas dafür zu tun, ist wie am Bahnhof zu stehen, auf ein Schiff zu warten. Ich habe dieses Bild schon ein paar Mal gezeigt in den letzten Sendungen und ich glaube, das ist auch so, damit möchte ich dann auch zum Schluss kommen heute. Wenn wir uns unsere Welt anschauen, wie sie sich jetzt gerade ausfaltet vor uns, dann sehen wir eigentlich in allen Zeiten immer wieder das gleiche Muster. Eine schweigende Mehrheit, die sich dem aktuellen Narrativ anpasst und je nachdem, welche Farbe gerade vorherrscht und welche Farbe aufgehängt wird, dementsprechend ziehen die meisten Menschen ihren Kittel an. Das war offensichtlich schon immer so und das ist offensichtlich Teil unserer Natur als Mensch, der Gruppenmensch, das Herdentier. Wer hat schon mal alleine eine Brücke gebaut oder allein ein Bison erlegt? Wir waren immer auf die soziale Gruppe, auf den Stamm, auf die Familie, auf die Sippe angewiesen. Wer früher verstoßen wurde, war schlichtweg zum Tode verurteilt, um überhaupt überleben zu können in den früheren Zeiten. Das ist irgendwie in uns drin. 10.000 Generationen Höhlenfeuer haben irgendwas mit uns gemacht, dass wir immer auf die Gruppe angewiesen waren. Das ist unser kollektives Bewusstsein irgendwo. Und die Mächtigen, die Techniken von Bernay und Gustave Le Bon und allen anderen Denkern verstanden haben, die wenden das an, weil sie wissen, dass ein großer Teil unserer Gesellschaft genau diese Dinge tun wird. Und ich glaube, es ist in der heutigen Zeit unglaublich wichtig, zum einen auf diese Dinge hinzuweisen und zum anderen sich damit natürlich zu beschäftigen. Das, was ihr alle tut, ist unglaublich wertvoll und wichtig, weil jeder von euch so eine Art Multiplikator ist, so eine Art kleines Leuchtfeuer im eigenen. Ihr könnt selber mit diesen Informationen dann rausgehen, indem ihr nur den Link zu diesem Vortrag weitergebt. Und hört es mal an, ich habe den gehört. Der Typ ist unwichtig, aber was er sagt, Wahnsinn. Wir müssen als Kollektiv aufwachen, bevor es zu spät ist. Und ich glaube, das Wichtigste, was wir tun müssen, ist einfach... Vielen Dank.